Die Frage ist eigentlich, bei wem es von diesem Burn-on in ein Burn-out überspringt und was ich schon in der Phase tun kann, wo ich merke, dass ich immer mehr Limit-Erfahrungen mache.
Herzlich willkommen bei Coachgeflüster, dem Podcast des INQUA Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche in diesem Podcast mit ExpertInnen zu Themen rund um berufliche Neuorientierung. Mein heutiger Gast ist René Seehoff, INQUA-Karrierecoach aus Bad Vilbel. René verfügt über umfangreiche Erfahrungen in strategischer Führung, Personalauswahl und Personalentwicklung sowie den Bereichen berufliche Bildung und Rehabilitation. Sie ist somit die ideale Ansprechpartnerin für mich, um einen praxisnahen Blick auf das Thema Burnout zu werfen. Burnout und Nein sagen, das war so das Titelthema, mit dem wir reingestartet sind, oder das Arbeitsthema. Und das sind auch zwei Themen, die miteinander viel zu tun haben. René, schöne Grüße an dich. Ich freue mich sehr, dass du bei Coachgeflüster dabei bist.
Ja, ich mich mindestens so sehr.
Schöne Grüße also an dich und lass uns doch gleich praxisnah einsteigen und ganz handfest mit Begriffen. Burnout ist ein Begriff, der in den Medien unglaublich präsent ist, vor allem im letzten Jahr auch war oder in den letzten Jahren. Was können wir denn eigentlich darunter verstehen? Wie können wir diesen Begriff fassen?
Naja, es gibt ja inzwischen eine ganz offizielle Definition dazu, und zwar hat die WHO das definiert als Syndrom aufgrund von chronischem Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet wird. Und das beinhaltet ja eigentlich zwei Aspekte, nämlich den Aspekt, es liegt am Arbeitsplatz und am Unternehmen, aber es liegt auch an der Person, wie sie den Stress verarbeitet. In der gesellschaftlichen Diskussion ist inzwischen zunehmend unbestritten, dass es ganz viele Ursachen in der Unternehmensorganisation, in der Unternehmenskultur, in der Art, wie Führung stattfindet, dafür gibt. Aber, und als Coach gucke ich natürlich auch besonders darauf, aber auch schon in meinen früheren Kontexten als Führungskraft, wie kann der einzelne Mitarbeitende sich positionieren oder auch schützen? Und wie kann ich als Arbeitgeber in meinen früheren Positionen Mitarbeitende stärken, dass sie eben mit auch Herausforderungen gut umgehen können? Beziehungsweise als Coach, was kann man tun als betroffene Person? Vielleicht noch ein Punkt dazu. In der Zwischenzeit gibt es noch einen anderen Begriff, nämlich Burn-on, der noch keinen anerkannten gesellschaftlichen Status in Deutschland und auch international hat, der aber stark in der Diskussion ist und den man, glaube ich, angucken muss als Vorfeld von Burnout.
Okay, das ist ja spannend. Das ist ja auch etwas, was wir gleich ein bisschen vertiefen können. Was verstehe ich denn unter Burn-on?
Also in der Regel kommt es ja nicht von jetzt auf gleich, dass ich an einem Burnout leide, sondern das hat meistens eine lange Geschichte. Eine lange Geschichte in der möglicherweise Arbeits- und Unternehmensorganisation, in der ich mich bewege, aber eben auch eine lange Geschichte in meinem damit umgehen. Und es gibt Menschen, die sind auch ein sehr anerkannter inzwischen und Begriff, der einen festen Platz bekommen hat, die sind sehr resilient. Die haben auch das Privileg, dass sie einen Job haben, der ihnen wirklich gut gefällt und der mal ihr Traumjob war. Und vielleicht sogar ein Unternehmen, was jetzt nicht unbedingt verdächtig ist, Burnout zu provozieren bei seinen Beschäftigten. Und dennoch gehen sie immer am Limit. Also einer meiner Schwerpunkte ist ja auch, neben denen, die du eben genannt hast, die Beratung und Unterstützung von Frauen in beruflichen Entwicklungs- und Veränderungsprozessen. Und gerade Frauen neigen besonders dazu, wenn sie dann zum Beispiel in eine Familienphase kommen und weiter ihren Job verfolgen. Und die Frage ist eigentlich, bei wem es von diesem Burn-on in ein Burn-out überspringt. Und was ich schon in der Phase tun kann, wo ich merke, dass ich in der Spirale immer höher komme, dass ich immer mehr Limit-Erfahrungen mache, dass ich immer mehr das Gefühl habe, oh, das schaffe ich nicht mehr. Und wenn ich frühzeitig aufmerksam darauf bin und mir Hilfe organisiere, dann kann ich möglicherweise ein Burnout verhindern. Das heißt, es gibt einen Vorprozess, dem wir bisher gar nicht so sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet haben, sondern haben eher auf diese letzten, man sagt so 2 Jahre, von wo der Erschöpfungszustand zum Burnout führt, geguckt und nicht auf die Jahre davor und die, ich sag mal, Verführungstrigger auch in meinem Lebensumfeld.
Okay, also das kann ich total bestätigen, auch aus dem, wie ich mich in meiner Coaching-Ausbildung zumindest mit dem Thema Burnout auch beschäftigt habe. Also es eben diese beiden Linien gibt. Das eine sind die äußeren Faktoren und das andere sind die inneren Faktoren, die dazu führen. Und dass es eben nichts ist, was über Nacht passiert, sondern in Stufen sich aufbaut und dann ist es irgendwann soweit. Und das, also diese Phase dahin bezeichnet also dieser Begriff Burn-on.
Genau, der aber nicht zwangsläufig zum Burnout führen muss, ja, sondern der auch gerade, weil es sehr oft auch resiliente Personen betrifft, die eben eigentlich für ihren Job und für ihre Arbeit brennen und dann möglicherweise entweder die Arbeit immer mehr wird, also weil wir haben es ja generell wirklich mit einer Verdichtung von Arbeitszeiten, mit Veränderungen, generellen Veränderungen zu tun, die einen Vorschub leisten können für Burnout. Aber es gibt eben Menschen, die haben so viel Begeisterung und so viel Identität mit ihrem Job, da muss es nie zum Burnout kommen, sondern das kann einfach dann auch verkraftet werden. Ja, also es ist kein Automatismus aus meiner Sicht. Aber es ist etwas, wo ich aufmerksam werden muss.
Okay, und genau da würde ich gerne auch dann ansetzen, weil wir sind ja jetzt so ein bisschen bei den einzelnen Personen. Ich würde gerne auch später noch über die Rahmenbedingungen und Unternehmen sprechen. Die Perspektive ist, denke ich, auch ganz wichtig und über das Thema Führung. Aber fangen wir vielleicht erstmal beim Individuum an. Du hast gerade den Faktor Identifikation schon genannt. Also ich denke, das ist schon mal ein Ansatzpunkt zu gucken, okay, wenn ich sehr, wie stark bin ich identifiziert mit meinem Beruf? Vielleicht kannst du uns einen Einblick in deine Coaching-Praxis geben, gerne auch mit vielleicht einem Praxisbeispiel, wenn dir eins einfällt. Was sind denn so Faktoren, die dir begegnen, die einen Burnout begünstigen oder die in der Burn-on-Phase dann typischerweise auftauchen?
Also ich glaube, es ist kaum jemand für ein Burnout gefährdet, der nicht eine hohe Identifikation mit seiner Arbeit hat, der oder die. Das heißt, die allermeisten, die mir begegnen, die den Begriff für sich auch schon verwenden, sagen, ich habe einen Burnout gehabt oder ich bin in einem Burnout oder ich drohe in eins zu geraten, sind Menschen, die haben den Anspruch, besonders gut ihre Arbeit zu machen. Man sagt auch, dass besonders gefährdet sind Personen, die neurotische Persönlichkeitsstrukturen oder Perfektionismus als Persönlichkeitsstruktur haben. Wobei neurotisch heißt jetzt nicht, dass es jemand ist, der generell neurotisch ist, sondern so Anteile, ja, sich in irgendwas besonders rein zu begeben und den Überblick zu verlieren zum Beispiel, also besonders eifrig zu werden und so weiter und so fort. Oder eben, was ja auch im Prinzip eine neurotische Struktur werden kann, ist Perfektionismus. Und da komme ich nochmal zurück. Gerade Frauen neigen sehr zu diesem sogenannten Perfektionismus, der meines Erachtens kein Perfektionismus ist im Sinne, ich will das irgendwie top und das Beste und das Größte machen, sondern der so eine Unsicherheit bedeutet, wann ist es eigentlich gut genug und wie viel muss ich tun, damit ich besser bin als die anderen im Sinne von Abgrenzung. Also diese Menschen sind besonders gefährdet und beschreiben das in der Regel auch so, sie haben doch alles für ihr Unternehmen getan. Und man würdigt es nicht. Wir kommen ja später zu den Unternehmensfaktoren, aber wenn ich jetzt bei der Person bleibe, dann ist es meines Erachtens von Belang, welche Muster habe ich in mir als Person? Also wann fühle ich mich anerkannt beispielsweise? Wann fühle ich mich wertgeschätzt? Manche Menschen brauchen überhaupt keine Rückmeldung von außen. Die sehen ihr Ergebnis, die sehen, das funktioniert. Sagen wir mal beim Techniker, der macht eine Erfindung und die funktioniert. Der benötigt nicht, dass sein Vorgesetzter ihm sagt, boah, bist du ein toller Kerl, hast du das super gemacht. Sondern der sieht, das geht und es reicht ihm. Andere Menschen brauchen das unbedingt. Das heißt, es sind Muster, die sind erworben worden. In der Regel in der Kindheit, das sind Prägungen. Insofern ist ja auch der biografische Ansatz sehr wertvoll, um zu sehen, ob bestimmte Muster, die ich vielleicht eher im Privatleben und als Kind erworben habe, heute noch wirken und vielleicht gar nicht in die Arbeitswelt passen oder nicht in der Form in die Arbeitswelt passen. Und das sind dann mögliche Themen, an denen ich arbeiten kann. In der Regel begegnet es mir erstmal als Empörung, dass nicht anerkannt wird und erkannt wird, wie hoch gerade ich meine Identifikation und meine Bereitschaft, mich im Unternehmen zu engagieren, ist.
Kann ich alles total bestätigen, sind alles Faktoren, die ich auch aus dem Coaching gut kenne. Ich würde noch einen Faktor gerne auch noch mal deine Perspektive zu hören, und das ist der Faktor der Kommunikation. Das steckt ja so ein bisschen im Thema Wertschätzung auch schon mit drin. Gleichzeitig, was ich schon öfter erlebt habe, ist, dass Klientinnen oder Klienten zu mir kommen und die sagen, ich habe das schon ganz deutlich gesagt, dass ich zu viel zu tun habe, dass ich überlastet bin, dass ich bald nicht mehr kann. Aber es passiert nichts, es ändert sich nicht. Meine Vorgesetzten sagen dann, ja, gut, dass du es sagst, gut, dass du es ansprichst, aber am nächsten Tag kommt sofort das nächste Projekt um die Ecke. Das ist, denke ich mal, eine Geschichte, die du auch schon gehört hast. Und da hätte ich gerne deine Perspektive zu, weil ich denke, da lohnt es sich besonders hinzugucken, weil das ist ja ein Hebel, wo ich eine ganz konkrete Einflussnahme auch habe.
Genau, das Problem ist, dass im Coaching zumindest die Menschen sehr oft kommen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, in Anführungszeichen. Aber zum Beispiel als Führungskraft aus der Perspektive gucke ich auch sowohl meine eigene Zeit als Führungskraft, wie ich mache ja auch Coaching mit Führungskräften, wäre es natürlich optimal, wenn die Führungskraft dafür sensibel wäre, dass jemand ab und zu kommt und seine Erschöpfung schon mal ankündigt und signalisiert oder seine Grenzen. Im Coaching erlebe ich sehr oft, dass Coaches enttäuscht, empört sind, dass man sie nicht gehört hat. Sie haben es vielleicht auch zweimal oder dreimal gesagt. Sie sind aber immer davon ausgegangen, dass es eigentlich nicht ihre Aufgabe ist, die Kommunikation zielgerichtet zu führen, sondern dass in dem Fall, wo, wenn sie sich beklagen, der Vorgesetzte, die Vorgesetzte sich um sie kümmert, um Kompensation kümmert, etc. Und das würde ich im Prinzip, ich sag mal, nach der reinen Lehre auch so bestätigen. Aber die reine Lehre ist nicht unbedingt das Leben. Und da bestärke ich immer alle, sowohl Mitarbeitende als auch also in der Rolle als Führungskraft, wie auch Coaches, warten Sie nicht darauf. Werden Sie offensiv, kommunizieren Sie klar, wenn im Unternehmen, und das ist eine große Falle, nicht klar kommuniziert und strukturiert wird. Aber das heißt nicht, dass Sie es nicht können als Mitarbeitende oder Mitarbeitender, als Führungskräfte. Gerade Führungskräfte im mittleren Bereich trifft es sehr hart. Sie können eine Präsentation machen, Ihre aktuellen Arbeiten, Aufgaben. Sie können Ihre Priorisierung Ihrem Vorgesetzten vorstellen, vorschlagen oder Ihrem Team. Und dann können Sie einen Verständigungsprozess, der Sie mit einem Ergebnis, den Sie mit dem Ergebnis festhalten, steuern. Sie sind nicht unbedingt darauf angewiesen, dass Ihre Führungskraft das für Sie tut. Das sind Möglichkeiten, Handlungsmacht zu behalten oder zu übernehmen. Ja, also auch als Mitarbeitende habe ich Optionen, die ich ziehen kann. Und das macht mich weniger ohnmächtig und macht mich auch weniger krank, wenn ich handlungsfähig bleibe. Denn das ist mit einem Kriterium, was man festgestellt hat, dass in Unternehmen, in denen ich sehr wenig Gestaltungsspielraum habe, als mittlere Führungskraft oder als Mitarbeitende und einer extremen Kontrolle unterliege, dass ich dort eher dazu verleitet bin, in einen Burnout zu rutschen. Also es ist nur ein Faktor, aber es ist ein nicht unwichtiger. Und ich hole mir quasi die Macht über mein Handeln zurück damit. Oder ich hole sie mir erstmals.
Ich möchte mal eine bisschen zugespitzte Frage stellen. Liegt dann nicht eigentlich in diesem ganzen Thema New Work, das ja eher von einer flachen Hierarchie und einer Begegnung auf Augenhöhe eingeht, auch ein bisschen die Gefahr, dass genau das verwässert? Also ich bin ja ein großer Fan davon, um das ganz klar zu machen, ne? Weil ich selbst so ticke und das gerne auch so erleben möchte. Aber ich denke dann auch, dass viele Führungskräfte eben dann dazu neigen, eben nicht die Verantwortung zu übernehmen. So ist es. Wenn dann eben Mitarbeitende kommen und sagen, hier, mir geht's nicht gut, ich habe zu viele, ich habe keine Ressourcen mehr für irgendwas. Ja, super, dass wir so miteinander sprechen. Dann behalten wir das beide mal im Auge und dann geht's einfach so weiter. Also
genau, exakt das. Ich habe es gerade in jüngster Zeit im Fall einer Fachführungskraft quasi, die in einem großen, renommierten Unternehmen im Datenbereich als Dokumentenmanager eingestellt wurde, kann ich das gerade hautnah erleben. Das ist ein Unternehmen, ein Traditionsunternehmen, ein alteingesessenes Unternehmen, das sich internationalisiert hat und das in diesem Zusammenhang sein Konzept zumindest auf dem Leitbild verändert hat, nämlich ein agiles Unternehmen zu werden, wo ja generell Hierarchien flacher sind, wo eher in einer Matrix gearbeitet wird als in einer konventionellen Hierarchie. Die Menschen sind aber dieselben geblieben. Und viele sind auch jahrelang, jahrzehntelang, und die ganze Organisation hat eine Tradition, die in einem anderen Führungsverständnis verhaftet ist. Und die agile Arbeitsweise ist eigentlich nur eine Einladung, eine offizielle Begründung zu haben, nicht mehr zu führen, sondern im Gespräch zu sein, miteinander auf Augenhöhe. Das sind so Schlagworte, die jeden Tag mehrfach fallen und führen dazu, dass im Moment ganze Abteilungen in diesem Unternehmen ins Trudeln kommen, weil die Mitarbeitenden sich nicht mehr orientieren können, sich anfangen zu verweigern oder krank werden.
Ja.
Also ja, und das ist jetzt ein Beispiel aus dem Industrieunternehmen, aus dem großen Unternehmen. Und das Thema New Work ist allerdings ja eher ein Thema, also ein offensiv genutztes Thema in kleineren Unternehmen, in Start-ups beziehungsweise dann danach daraus sich entwickelnden Unternehmen. Und dort ist es auch ein Riesenthema und ein Riesenthema, dass keine Führung wirklich stattfindet. In einem positiven Sinne ist in dem ganzen Bereich von Pflege und sozialer Arbeit.
Ja.
Weil da kommt noch neben New Work dazu, dass Empathie und Sozialverantwortung für die Beschäftigten, aber auch für die Kulturen der Unternehmen eine maßgebliche Rolle spielt und mit dem Missverständnis verbunden ist, dass jeder doch aus sich heraus das Höchste, was irgendwie möglich ist, leisten wird.
Ich würde gerne so ein bisschen auch mit Blick auf die Zeit so mal in Lösungsansätze kommen. Wir haben jetzt ziemlich viel gesprochen über, wo liegen denn die Probleme oder was sind so die Faktoren, die dahin führen können, innerlich, aber auch von den äußeren Umständen her. Eine Lösung haben wir auch schon skizziert, nämlich effektiv zu kommunizieren und zielgerichtet zu kommunizieren. Du hast es sehr schön beschrieben und das geht ja ganz stark einher mit dem Thema Grenzen setzen. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen auf Lösungsansätze für Führungskräfte und Unternehmen kommen. Also was können denn Unternehmen und Führungskräfte tun, um das bei ihren Mitarbeitenden zu vermeiden?
Ich glaube, das Wichtigste ist eine Unternehmenskultur, die auch mit einer Struktur unterlegt ist, die zum Beispiel aus gelebten Führungsgrundsätzen besteht, wo einfach Prozesse transparent sind, nachvollziehbar sind, einforderbar sind für jeden und wo Führungskräfte regelmäßig im Gespräch mit ihren Mitarbeitenden sind, um gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Es ist ja inzwischen gar nicht mehr passend zur heutigen Arbeitswelt, dass es sowas wie strenge, starre Stellenbeschreibungen gibt. Das fordern ja Mitarbeitende dann oft, weil sie das Gefühl haben, sie müssen immer mehr und immer mehr machen. Aber es gibt Regeln, die ich neben der Flexibilisierung, die einfach inzwischen unumgänglich ist, ja, also alte Abläufe, die dann ganz streng in der Stellenbeschreibung zum Beispiel festgehalten sind, die passen nicht mehr. Was ich aber vereinbaren kann in einem Unternehmen und in Führungsgrundsätzen ist, dass nicht am Wochenende kommuniziert wird, mit E-Mails beispielsweise. Oder ich kann auch vereinbaren, dass es Diensthandys gibt und dass sie zu bestimmten Zeiten eingeschaltet werden. Oder private Handys, die dann eben auch als Diensthandys genutzt werden können, wo sich der Arbeitgeber an den Kosten beteiligt oder wie auch immer. Aber wo geklärt ist, wann rufe ich einen Mitarbeitenden an? Das gilt jetzt natürlich nicht für Sicherheitskräfte in einem großen Unternehmen und es brennt in der Chemieindustrie und dann darf ich da nicht anrufen, sondern es geht um den ganz regulären Alltag, um Regeln, die eine Abgrenzung überhaupt möglich machen für den Mitarbeitenden, ohne dass er oder sie Gefahr läuft, nicht als karriereinteressiert beispielsweise angesehen zu werden. Also Japan, das Beispiel, ist immer noch eine Kultur, wo es darum geht, wer am längsten am Arbeitsplatz sitzt, unabhängig von dem Ergebnis. Und wenn diese Kultur nicht mehr passt, weil mir nützt der sitzende Mitarbeitende nichts in der Zeit, wo er nichts Produktives schafft. Und der Mitarbeitende ist auch nicht mehr bereit, in unserer Gesellschaft einfach nur seine Zeit abzusitzen, in der Regel. Also brauche ich eine Unternehmenskultur und eine Führungskultur, die sinnvolle zu dem neuen, zu den Gesetzmäßigkeiten von New Work, wie Flexibilität, Veränderungsbereitschaft etc. schafft, die aber trotzdem auch einen Blick darauf hat, dass Mitarbeitende auch noch einen Anspruch auf ein anderes Leben haben und auch in einem anderen Leben Energie tanken können müssen, um ihr gesamtes Leben, und dazu gehört die Arbeit, zu bewältigen. Also Chancen zur Abgrenzung beispielsweise zu schaffen. Unglücklich sind immer so Versuche, wir bieten jetzt Yogakurse an. Jeder kann mal einen Yogakurs machen, ja. Und was hat man doch für ein großzügiges Unternehmen? Was ganz wichtig ist, ist, und das ist überall, wo viele Menschen zusammen sind, wo sich so Gewohnheiten von Reden über und nicht Reden miteinander, schlecht reden über, bis hin zum Mobbing abzeichnen. Dort müssen Führungskräfte ganz klipp und klar machen, das ist in unserem Unternehmen nicht gewollt. Das ist ansonsten ein sehr fruchtbarer Boden für Burnout, weil da stimmt dann diese Geschichte, die man so kennt, es braucht immer ein schwarzes Schaf oder auch mehrere. Und das sind dann sehr oft eben gerade diese Menschen, die ohnehin dazu neigen, alles zu geben, sich nicht in Gesprächen aufzuhalten, sondern arbeiten, 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 weil sie überhaupt gar keinen Raum mehr für Gespräche haben. Mhm. Ein anderer Punkt ist, für Pausen zu sorgen. Reflexion gehört für einen Menschen aus meiner Sicht zur Nahrung, um sein Leben gut zu bewältigen, und gehört auch in ein Unternehmen als Teil der Nahrung. Also immer mal wieder zu gucken, wo stehen wir, gemeinsam innezuhalten, zu gucken, wie ist unsere Leistung, wie ist unser Prozess und wie ist unsere Kultur, wie ist unsere Atmosphäre.
Ja.
Beteiligung ist nochmal ein wichtiger Punkt. Beteiligung von Menschen, ja. Also keine Kontrollfreak-Atmosphäre, sondern Transparenz und Beteiligung, wo Menschen auch sich gesehen fühlen.
Ja, das ist ja schon ein sehr, sehr gut anwendbarer Katalog von Prämissen oder Orientierungspunkten, die ich einsetzen kann, wenn ich jetzt ein Unternehmen leite oder auch schon in einer Führungsposition bin, an denen ich mich orientieren kann. Ich dachte auch gerade noch an das SCARF-Modell, das dir vielleicht auch was sagt. Also das so die Grundbedürfnisse, das sind ja eigentlich alles Grundbedürfnisse von Menschen, die du da jetzt beschrieben hast. Ja. Also beteiligt zu werden, auch mal innezuhalten, zu reflektieren, Pausen einzuhalten, dass das Umfeld auch Regeln ausstrahlt, wo ich nicht immer gegen kämpfen muss. Also wenn alle meine Kollegen immer Überstunden machen und ich bin die einzige Person, die um 5 geht, dann fühle ich mich natürlich nicht gut. Ja. Und wenn die Führung das ermutigt, dann ist es nicht die richtige Kultur für mich. Was wir jetzt noch nicht so angesprochen haben, was ich ja beim Anfang groß als Titel angeteasert habe, ist das Thema Nein sagen.
Ja.
Da kann ich aus eigener Erfahrung auch berichten, eine der Sachen, die mir am schwierigsten gefallen ist bei meinem Berufseinstieg, die ersten 5 Jahre, würde ich sagen, ist Nein sagen. Weil wenn ich so eine hohe intrinsische Motivation habe und mich auch beweisen will, das ist gerade Leute, die ja ein Studium machen und dann einen späteren Berufseinstieg haben, ich glaube, da sind viele prädestiniert für, das eben nicht gut zu können. Und da ist ja auch eine Gefahr, wenn ich nicht Nein sagen kann, sondern zu jedem Projekt und jeder Herausforderung Ja sage, um mich zu beweisen. Kannst du da vielleicht aus deiner vielen Erfahrung und auch Coaching-Perspektive so einen Rat geben, vielleicht auch gerade an jüngere Menschen, die genau dieses Problem haben?
Also ich würde gerne noch mal einen Satz sagen dazu, dass es hier eigentlich eine Verbindung gibt zu dem Thema Unternehmenskultur. Und wir haben ja eben über Merkmale von Unternehmenskultur gesprochen. Mhm. Und der Frage des Umgangs mit dieser hohen Begeisterung und Motivation, die ich, wenn ich den richtigen Job gefunden habe, logischerweise beim Einstieg habe und eigentlich auch gar nicht so gerne Nein sagen möchte, weil ich ja ganz viel kennenlernen möchte. Ja, das ist in dieser Phase auch sehr verständlich und eine gute Sache. In einer guten Unternehmenskultur habe ich aber mit dem Wandel meines Lebens als Mensch auch seinen Platz. Also ein 50-Jähriger oder Jährige wird nicht mehr die gleiche Energie einbringen können. Oder sagen wir mal, ein 60-Jähriger gibt Unterschiede, gibt sehr energetische 60-Jährige, aber für viele gilt es eben nicht mehr so. Aber eine Menge an Erfahrung, an gesammeltem Wissen, ja, an quasi Genetik dieses Unternehmens kann eine sehr wichtige Rolle spielen. Und ein gutes Unternehmen, was eine gute Unternehmenskultur hat, nimmt sich das von den Mitarbeitenden in den jeweiligen Phasen, was sie bieten können, und versucht sie darin zu unterstützen. Also einem jungen Menschen ganz viel zu bieten, ohne dass jetzt die Erwartung gestellt wird, das die ganze Zeit auf 150% halten zu müssen. Aber ohne gleich in einem toxischen Unternehmen zu sein. Im Durchschnittsunternehmen werde ich selber auch dafür sorgen müssen, dass ich einigermaßen die Balance, die zu mir passt, behalten kann im Laufe des Lebens, Arbeitslebens. Und da gehört dazu, keine falschen Botschaften zu schicken. Ja? Also wenn ich eigentlich nicht jeden Abend bis um 8 da sitzen möchte, wenn die anderen um 5 gehen, dann sollte ich auch nicht bei jeder Aufgabe sagen, ich mach's, sondern ich könnte sagen, ich würde es gerne machen, aber wir müssten darüber reden, wie ich das mit meinen Gesamtaufgaben vereinbaren kann. Mhm. Aber ich würde das gerne machen, weil ich möchte das auch lernen, zum Beispiel. Also von Anfang an drauf zu achten. So ein beliebtes Beispiel ist jetzt nicht für jüngere Führungskräfte, aber was ich auch gerne Führungskräften am Anfang gerne mal erzähle, wenn die sagen, ja, sie hätten auch gerne ein bisschen Unterstützung, wie sie sich denn künftig davor schützen, also sich so auszupowern, dann geht es ja erstmal nur darum zu gucken, was kann die Person selber tun. Und dann erzähle ich gerne das Beispiel, wenn ich als Führungskraft neu irgendwo anfange, dann kann ich die Frage, wie intensiv ich genutzt werde, möglicherweise dadurch steuern, dass ich anbiete, ich bin immer freitags von 12 bis 4 für jeden von Ihnen da. Oder ich kann anbieten, meine Tür ist immer offen. Sie können jederzeit zu mir kommen. Und nach 8 Wochen stelle ich fest, ich sitze den ganzen Tag nur in irgendwelchen Gesprächen, habe ein offenes Ohr, aber ich kann überhaupt nichts arbeiten. Und zunehmend kippt auch bei den Mitarbeitenden die Begeisterung über mich, weil ich bringe ja nichts zustande. Ich rede zwar mit jedem, irgendwann heißt es dann, sie schwätzt mit jedem oder er. Also durch diese Signale, indem ich strategisch meinen Einstieg, sowohl als junger Mensch wie auch als Führungskraft, vorbereite, mir Gedanken mache, was möchte ich für Botschaften aussenden? Bis wohin bin ich bereit, mich zu engagieren und wo sind meine Grenzen? Das kann ich mir vorab überlegen. Und dazu braucht es Kommunikation und Reflexion. Dazu braucht es nicht unbedingt einen Coach, aber es braucht vielleicht sowas wie ein kollegiales Beratungssystem, ja? Mhm. Also Kollegen, mit denen ich nach einer bestimmten Systematik mich ein-, zweimal im Monat, im Vierteljahr austausche und mit denen reflektiere.
Oder eben das Hören von guten Podcasts zu diesem Thema.
Unbedingt, genau.
Wo ich mir dann Anregungen und solche spannenden Reflexionsfragen abholen kann. Was liegt denn eigentlich in meiner Macht? Was kann ich tun? Was kann ich beeinflussen? Und das ist, glaube ich, so ein kleiner roter Faden, der sich durchgezogen hat durch unser Gespräch heute. Es geht um Verantwortung, es um Selbstverantwortung, um auch Verantwortung füreinander, die Unternehmen für ihre Mitarbeitenden haben, aber auch die Mitarbeitenden gegenüber ihren Vorgesetzten und die Vorgesetzten gegenüber dem Team. Also wir sitzen da alle im Boot zusammen und wir müssen miteinander sprechen und auch gegenseitig auf uns Acht geben.
Darf ich noch einen letzten Punkt sagen?
Auf jeden Fall.
Bei der Frage, was kann man jungen Menschen mitgeben? Aber auch das gilt nicht nur für junge Menschen. Ich muss mir klar werden, was ist meinem Leben wichtig? Und wenn Sport, Tanzen, ein Hund, freie Zeit mit meinen Kindern mindestens einen halben Tag in der Woche ganz wichtig ist, dann ist das der erste Termin in meinem Plan. Und den lasse ich mir von keinem nehmen. Mhm. Die Erfahrung ist, Burnout findet in der Regel statt, wenn diese wichtigen Dinge mir verloren gegangen sind. Unmerklich meist.
Das möchte ich gerne als Schlusswort so stehen lassen. René, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, dass wir so viele verschiedene Blicke auf das Thema Burnout, Burn-on, Nein sagen, Unternehmenskultur und vieles andere werfen konnten. Ich denke, das war eine spannende, sehr gehaltvolle Folge. Vielen Dank für deine Zeit. Danke fürs Mitmachen.
Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Es war auch für mich sehr spannend. Tschüss.
Ciao. dir hat diese Folge gefallen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, Coachgeflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten und weiterzuempfehlen. Wenn du deine Podcasts auf Apple Podcasts hörst, kannst du sogar eine Rezension schreiben. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen. Ganz herzlichen Dank dafür. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Webseite unter inqua-institut.de/podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News & Arts. Produktion und Redaktion: Judith Jensen und Johannes Juncker, Musik: Jonathan Boyle.